Herangelabert und Süßholz verhaspelt. Euer Podcast über Freiwilligendienste. Mit Safiano und Janis. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herangelabert und Süßholz verhaspelt. Mit mir, Safiano.
Mir, Janis.
Und mit
Carlotta.
Hallo Carlotta.
Freut uns, dass du hier bist.
Auf jeden Fall.
Danke für die Einladung.
Willst du dich ein bisschen vorstellen?
Ja, also ich bin Carlotta. Ich mache gerade meinen Freiwilligendienst bei der Diakonie Baden in der Abteilung Flucht und Migration. Bin jetzt seit September schon da. Und ja.
Nice.
Und genau, heute reden wir etwas mehr über das Thema Migration. Deswegen haben wir heute auch Carlotta eingeladen. Und wir reden jetzt erstmal über Carlotta, ihre Stelle. Und im Nachhinein reden wir über ein paar typische Mythen, die es über Migration gibt. Und werden uns darüber unterhalten. Carlotta, wie bist du denn zu deiner Einsatzstelle gekommen?
Ja, ein bisschen zufällig, ehrlich gesagt. Also ich habe vorher schon Bachelor gemacht in Politik und habe eigentlich nach einem Praktikum gesucht im Bereich Flucht und Migration. Und ja, es gibt nicht so viele Praktikastellen, weil man ja immer Mindestlohn bezahlt bekommen muss, wenn man mehr als 3 Monate Praktikum macht. Und das können sich die meisten Organisationen nicht leisten. Das sind ja immer Non-Profits, die haben nicht so viel Geld. Die setzen sich für wohltätige Zwecke ein, da ist es schwierig, jemanden zu bezahlen. Und dann habe ich über Ecken zufällig von diesem Freiwilligendienst gehört und dachte, das passt voll zu mir. Und so kam ich hier nach Karlsruhe.
Also du hast vorher studiert. Mit welcher Intention? Also willst du sowas in diesem Bereich machen?
Ja, genau. Also ich habe so einen Kombinationsstudiengang gemacht mit Schwerpunkt Politik und noch ein bisschen Philosophie und Wirtschaft. Und interessiere mich auf jeden Fall sehr fürs Thema Migration. Ja.
Okay. Und du hast direkt nach der Schule, wusstest du sofort, ich will das studieren und...
Nein, eigentlich wollte ich ganz lange Medizin studieren. Ich wollte eigentlich Ärztin werden und dann habe ich irgendwie last minute mich umentschieden. Und ja, weiß auch nicht genau wieso.
Okay. Und seit September bist du jetzt in Karlsruhe. Und was genau ist deine Arbeit? Also was genau machst du dabei?
Also die Abteilung Flucht und Migration ist zuständig zum einen zur Koordination von den ganzen Beratungsstellen, die es in Baden gibt. Also Menschen, die als Geflüchtete nach Deutschland kommen, die landen ja erstmal in einer Erstaufnahmeeinrichtung und haben dann ein Asylverfahren. Und da gibt es Beratungsstellen, die die Menschen beraten, wie das funktioniert mit dem Asylverfahren. Sie vorbereiten auf die Anhörung. Genau, und diese BeraterInnen begleiten wir. Also wir machen Fortbildungen für die, gerade zu gesetzlichen Änderungen, aber auch zu den allen Themen, was auch politische Dinge angeht. Also es ist auch viel Lobbyarbeit dabei, dass man sich dafür einsetzt, dass es auch weiterhin Geld gibt für diese Art von Beratungsstellen. Genauso für die Migrationsberatung. Also das sind BeraterInnen, wenn irgendwer mit nicht deutschem Pass Probleme hat, also sei es, man möchte sich einbürgern lassen oder man steckt noch im Asylverfahren fest oder es geht darum, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen oder so, dann gibt es überall in Baden, also in ganz Deutschland gibt es Beratungsstellen, wo man sich hinwenden kann. Genau, und wir betreuen und organisieren, koordinieren diese Beratungssystem. Und dann zum anderen, meine Abteilung betreut ein großes Projekt im Ausland, also wir sind in 13 Ländern, wo Menschen dort beraten werden zu den Möglichkeiten, die es gibt, legal nach Deutschland zu kommen. Also wenn jemand einwandern möchte, wie funktioniert es mit dem Visum, wie kann ich Deutsch lernen, wie kann ich mich auf das Leben in Deutschland vorbereiten. Genau, und da machen wir so das Projektmanagement davon und begleiten das.
Oh, okay. Das hört sich jetzt schon mal nach einigem an, was du machst.
Ja.
Sehr vielfältig. Willst du vielleicht einfach mal, damit wir noch so ein besseres Verständnis bekommen, so eine typischen Tag von dir beschreiben, von morgens bis mittags?
Ja, also tatsächlich sind die Tage sehr unterschiedlich, aber ich komme meistens so um zwischen 8:30, 9 oder so ins Büro. Und dann gibt es erstmal irgendwie viele E-Mails, die man bekommen hat von allen möglichen Leuten, beantwortet man erstmal. Dann pflege ich auch so eine Datenbank, also mit ganz vielen Informationen, da lade ich immer das Zeug dann diese Datenbank hoch. Dann haben wir sehr viele Team-Meetings, ob jetzt mit den BeraterInnen im Ausland zu irgendwas oder mit meinen KollegInnen, Besprechungen. Dann kümmere ich mich um irgendwelche Berichte, die gerade geschrieben werden müssen oder...
Berichte worüber?
Also zum Beispiel für dieses Projekt im Ausland eben. Da bekommt, also das finanziert von der EU und die möchte dann natürlich wissen, ob das Geld, was auch von den SteuerzahlerInnen kommt, ob das auch gut eingesetzt wird. Und da muss man dann einen Bericht schreiben, ob das sozusagen alles so läuft, wie das geplant ist in dem Projekt. Genau, also es ist alles Mögliche. Oder ich mache auch sehr viele Infobroschüren zu gesetzlichen Änderungen. Also gerade im letzten halben Jahr hat sich sehr viel geändert. Es gibt ein neues Staatsbürgerschaftsgesetz, also wie das funktioniert mit der Einbürgerung, und ein neues Gesetz, was es einfacher macht, für Fachkräfte nach Deutschland zu kommen. Und da ändert sich gerade sehr viel, und dann mache ich irgendwie dazu auch Infobroschüren, also sehr unterschiedliche.
Du hast gesagt Infobroschüren, wie sind die dann aufgebaut?
Also das richtet sich meistens an die BeraterInnen, also die sozusagen auch schon ExpertInnen sind in dem Bereich. Es richtet sich weniger an die Geflüchteten selbst, sondern es geht eher darum, diejenigen zu schulen, die dann die Beratung machen.
Ah, ja. Okay.
Also es hat sehr viel zu tun mit Paragraphen und Gesetzen. Genau.
Und in welcher Form sind diese Broschüren dann? Also schreibst du das einfach auf Papier?
Das sind PDF-Dateien dann am Ende.
Ah. Und die schickt ihr dann an wen genau? An die Berater, die für die Diakonie arbeiten?
Genau, ja.
Ah, okay. Wie viele würdet ihr sagen, habt ihr so davon?
Gute Frage. Ich glaube, in Baden sind es so 50 vielleicht.
Mhm.
Aber wir stellen die auch auf die Webseite, und also ist dann auch bekannt, dass wir machen vielleicht was zum einen Thema und dann eine Diakonie in einem anderen Bundesland macht was zu einem anderen Thema. Und also da ist die Diakonie auch sehr gut vernetzt. Also das kommt dann, benutzen dann auch mehr Personen noch.
Mhm.
Auch von den anderen Verbänden.
Okay.
Also Caritas oder so.
Und also du arbeitest quasi hinter den Kulissen. Also du hast keinen direkten Kontakt mit Asylbewerbern.
Genau, ja.
Okay. Durftest du auch mal reinschnuppern in so einen Alltag von den Leuten, die direkten Kontakt mit denen haben, also die direkt mit denen arbeiten?
Ja, ich war einen Tag hospitieren in Heidelberg. Da gibt es eine große Erstaufnahmeeinrichtung. Und jetzt nächste Woche bin ich in der Migrationsberatung in Bruchsal auch. Also ich kriege auf jeden Fall auch Einblicke da rein.
Okay.
Und wie sah das da aus in Heidelberg?
Das ist das sind so Kasernen, das sind, glaube ich, ist ein Geländer von noch amerikanischer Besatzung nach dem Krieg.
Mhm.
Und also das ist eine sehr große Anlage, wo ich weiß gar nicht, wie viele Menschen genau untergebracht sind. Und dann gibt es so einen Gebäudekomplex, wo eben die ganzen Beratungsstelle ist. Und dort können die Menschen hinkommen, wenn sie irgendwie Probleme haben, sei es nur mit der Verwaltung in der Einrichtung. Also sie haben irgendwie Probleme, dass sie ihr Taschengeld noch nicht bekommen haben, oder bekommen eben Beratung zur Vorbereitung von ihrem Asylverfahren.
Okay.
Und da sind dann auch vor Ort ehrenamtliche DolmetscherInnen, die übersetzen helfen, weil natürlich viele Menschen, die gerade erst frisch nach Deutschland gekommen sind, noch kein Deutsch können. Oder sonst ist auch manchmal Google Translate die Lösung.
Ja. Wie viele Anfragen, also wie viele Leute habt ihr dort?
BeraterInnen?
Nee, also wie viele Leute dort ankommen, quasi die Beratung benötigen?
Sind auf jeden Fall über 1000, glaube ich, in Heidelberg. Aber es gibt
also im Jahr oder?
Nein, Plätze, also in jedem Moment sind dort, genau, zu jeder Zeit. Und die Menschen sind dort zwischen ein paar Wochen bis auch mal ein paar Monate, je nachdem, wie schnell die Umverteilung geht, dass die dann in die Kommunen kommen, also lokaler untergebracht werden, in dann kleineren Einrichtungen vielleicht auch eine eigene Wohnung bekommen. Genau, und nicht mehr in so großen Lagern untergebracht sind.
Okay, und wie ist das Arbeiten dort so? Also ist es stressig, ist es angespannt oder ist es eher eine entspannte Situation?
Jetzt bei mir am Arbeitsplatz.
Oder auch bei den Beratern?
Also vor Ort ist je nach Situation schon auch angespannt. Gerade die Menschen sind natürlich in sehr existenziellen Situationen und haben große Nöte. Ich glaube, das hat schon große Auswirkungen, und es gibt extrem, also wenig BeraterInnen dafür, wie viele Menschen dort untergebracht sind. Genau. Aber also bei mir am Arbeitsplatz ist sehr gute Atmosphäre. Genau, wir machen eher die Verwaltung.
Ja.
Also so wie wir.
Ja.
Basically. Und du hast gesagt, ihr macht auch Schulungen?
Genau, also wir geben, also mein Chef ist Jurist und kennt sich sehr gut aus mit dem ganzen Rechtlichen, und wir haben alle paar Monate hier tatsächlich im Gebäude, da oben in dem Saal gibt es dann Fortbildungen für die ganzen BeraterInnen, wo die ganzen neuen gesetzlichen Änderungen erklärt werden und einfach Austausch stattfindet. Was sind gerade so die Themen, was sind die Probleme, wie kann man besser zusammenarbeiten mit den Behörden?
Mhm.
Genau.
Und du stellst dann auch Aufgaben, Projekte oder was auch immer vor? Oder bist du dann eher so da auch Beobachterrolle?
Ich bin eher so ich mache auf den technischen Support. Du bist unfreiwillig zur IT-Expertin geworden. Und bereite es vor. Also ich bereite auch die Präsentation vor und suche die Sachen zusammen. Aber das wirklich Inhaltliche macht dann mein Chef. Ja.
Okay, also du arbeitest sehr viel zusammen mit deinem Chef auch.
Mhm.
Okay, also wo waren wir stehen geblieben? Du kommst ins Büro, bearbeitest E-Mails und dann?
Ja, also es ist sehr unterschiedlich. Manchmal haben wir auch Dienstreisen schon. Also nächste Woche zum Beispiel treffen wir uns auch mit den ganzen anderen, also denjenigen, die das Thema Flucht und Migration in den anderen Bundesländern machen bei der Diakonie. Da geht es dann sehr viel darum, eben auch Lobbystrategien. Also Lobbyismus ist ja oft so ein negativ besetztes Wort. Man denkt ja, okay, die Autoindustrie möchte jetzt, ist gegen das Tempolimit und übt da Druck auf die PolitikerInnen aus. Aber gerade weil die großen Firmen, die viel Geld dafür auch haben, so sehr einseitig ihre Position an PolitikerInnen herantragen, ist auch total wichtig, dass die andere Seite vertreten wird. Und die Diakonie im sozialen Bereich kümmert sich ja auch um sehr viele Menschen, die vielleicht nicht so am meisten repräsentiert sind. Genau, da geht es dann zum Beispiel darum, wie kann man dafür sorgen, dass es auch im nächsten Jahr noch Geld gibt für diese Beratungsstellen. Oder jetzt gerade in den Medien war ja überall das Thema Bezahlkarte, also dass Geflüchtete kein Geld mehr bekommen, sondern eine Bezahlkarte, mit denen sie aber auch zum Beispiel keine Überweisungen mehr machen können. Dann können sie auch keinen Handyvertrag oder so abschließen, weil das ist halt wie so eine, das ist nicht eine normale Kreditkarte, sondern man kann nur in dem Moment damit zahlen. Also das wird zu total großen Problemen führen in der Praxis und dann ist sowas zum Beispiel Thema. Wie geht man damit um? Wie kann man dafür sorgen, dass da irgendwie das Schlimmste noch verhindert wird? Mhm. Aber ja, Migration ist halt leider gerade ein sehr hochpolitisches Thema, wo einige sich profilieren möchten und das führt nicht immer zu guten Outcomes leider.
Also es ist ein sehr aktives Thema, das sich sehr schnell verändern kann und auch sehr viel passiert wird eben.
Ja.
Aber wenn es jetzt zum Beispiel ein Laden ist, wo man nicht mal mit Bargeld bezahlen kann, dann sind die einfach davon...
Ja, also das ist ein großes Problem, auch gerade weil die bekommen natürlich auch sehr wenig Geld, dann ist man darauf angewiesen, dass man vielleicht auf Flohmärkten einkauft oder halt in so kleinen Secondhand-Shops oder so.
Ja,
und ich meine, man kennt es auch beim Bäckerei, darf man vielleicht erst ab 5 Euro mit Karte bezahlen und also das wird auf jeden Fall in der Praxis zu großen Problemen führen und das zum Beispiel versuchen wir gerade noch das Schlimmste zu verhindern.
Hört sich ein bisschen an wie Quatsch auf jeden Fall.
Ja.
Wegen dem Lobbyismus, wie geht ihr dann vor? Also wie lobbyt ihr? Lobbyiert ihr dann?
Also die wirkliche Lobbyarbeit, da bin ich involviert. Da geht sehr viel auch um persönliche Kontakte, die man sich auch über Jahrzehnte aufgebaut hat. Also da gibt es dann Kontakt zu den Ministerien oder PolitikerInnen, die angeschrieben werden. Oder es gibt eine Pressemitteilung, versucht das Thema ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Genau, aber es ist auf jeden Fall gerade sehr akutes Thema, auch wie man das schafft, dass man wirklich gehört wird und das nicht einfach nur untergeht in der Flut von Briefen, die dann auch so Abgeordnete bekommen.
Ja, und all die Nachrichten, die im Netz umgehen.
Bei uns ist ja eigentlich auch so, weißt du, dass wir versuchen, irgendeine Message an Leute ranzutragen.
Genau, ihr macht auch Lobbyismus für Freiwilligendienste. Also genau. Da ging es ja auch darum, wird das Budget für Freiwilligendienste gekürzt. Ja, also
es ging ja letztes Jahr auch um die Kürzungen von Freiwilligendiensten, genauso wie es dieses Jahr auch wieder darum geht. Dazu übrigens mehr in der nächsten Folge tatsächlich. Da haben wir jemanden speziellen eingeladen, mit dem wir darüber reden werden.
Ja.
Das ist ein guter Cliffhanger, das habt ihr gut die Spannung aufgebaut.
Ja. Genau. Also du hast ja gesagt, du arbeitest in der Verwaltung hinter den Kulissen mit deinen Arbeitskollegen. Macht ihr alle nur Verwaltung oder habt ihr auch extra für Öffentlichkeitsarbeit oder für andere Bereiche noch Abteilungen?
Nee, also wir sind ja innerhalb der Diakonie der Bereich Flucht und Migration. Also wir arbeiten dann auch mit dem Team Öffentlichkeitsarbeit zusammen und sagen, hey, wir hätten gern dieses Thema, könnt ihr dazu mal einen Post machen oder ein Interview oder so. Aber jetzt in meiner Abteilung selbst ist vorwiegend, also es gibt 3 inhaltliche ReferentInnen, also eine ist zuständig für Flucht, eine für Migration und dann der Chef, der so alles macht. Und dann gibt es noch eine, die zuständig ist für interreligiöses Gespräch, also die macht sehr viel christlich-jüdisches, christlich-islamischen Austausch auch, also eher so auf der kirchlichen Ebene. Mhm. Und dann gibt es noch einige, die in der eher so Buchhaltung, also Finanzen arbeiten, gerade auch, weil wir eben viele Projekte betreuen, wo die ganze Finanzierung recht kompliziert ist. Also die machen dann viel Abrechnung, genau.
Ah, okay. Interessant. Und wie ist so deine Beziehung mit deinen Kollegen?
sehr gut. Ja, also es sind leider einige auch nicht immer da, sondern es ist auch relativ viel Homeoffice. Ja, aber genau, deswegen ist es nicht so super aktives Leben im Büro, aber wir sind auf jeden Fall auch super eng im Austausch, auch mit denjenigen, die online arbeiten. Und ist auf jeden Fall ein sehr nettes Team, auch dadurch, dass es so klein ist, ist sehr überschaubar. Genau, ich habe mich da sehr gut
eingebunden. Und du selbst kannst auch Homeoffice machen?
Ja, genau. Also ich glaube, offiziell muss man 50% der Arbeitszeit im Büro sein. Also ich bin eigentlich, gehe eigentlich schon immer hin, wenn ich in Karlsruhe bin. Aber jetzt zum Beispiel in den Osterferien war ich mal eine Woche zu Hause bei meiner Familie und habe von da Homeoffice gemacht und konnte wie Freundinnen sehen und so. Also das ist auf jeden Fall schon ein großer Luxus, dass man so flexibel auch arbeiten kann. Und auch die Arbeitszeiten, ich kann schon auch mal früher gehen oder längere Mittagspause machen oder so, wenn halt gerade kein Meeting ist, ist das sehr entspannt.
Ja, genau wie bei uns.
Genau wie bei uns. Und du wohnst hier in Karlsruhe, also du hast hier eine Wohnung?
Genau, ich wohne hier in der WG, also ich komme ursprünglich aus München und wohne jetzt hier in der WG, zu dritt sind wir, genau.
Nice.
Was ist deine Lieblingsaufgabe? Also womit beschäftigst du dich am liebsten beim Arbeiten?
Mir macht das so rechtliche großen Spaß, also so zu verstehen, wie funktioniert das Gesetz, mich da reinzufuchsen. Das macht mir auf jeden Fall großen Spaß. Und sonst, glaube ich, die Veranstaltungen, also wenn man eben in Kontakt kommt mit den BeraterInnen und die auch erzählen, wie so der Arbeitsalltag bei denen aussieht, was so die Probleme sind. Und auch die schönen Momente in der Beratung, genau. Also ich glaube, so dieser, das Menschliche dann daran, macht mir auf jeden Fall.
Hilft dir dein Studium dabei? Oder inwiefern hilft dir dein Studium jetzt bei deinem BFD?
Also ich glaube, so gerade was zum Beispiel so Infobroschüren erstellen geht, da muss man irgendwie auch viel Text schreiben und so. Und das habe ich natürlich im Studium, musste ich sehr viel Text schreiben. Da hat man dann einfach Übungen. Auch für irgendwie Pressemitteilungen oder so zu verfassen. Ich glaube, da hilft es auf jeden Fall. Jetzt so Recht habe ich gar nicht gemacht im Studium, also das ist für mich auch Neuland. Aber da kann man sich auch irgendwie reinarbeiten. Genau.
Also schreiben. Hast du mitgenommen aus deinem Studium?
Ja.
Und was ist die Aufgabe, die du jetzt am wenigsten magst?
Diese Datenbank pflegen, also wir haben so eine Datenbank, wo alle BeraterInnen drauf zugreifen können, wo eben wichtige Dokumente und Infos dann da reinkommen und das ist so ein sehr veraltetes System, sage ich mal. Also,
so das?
Okay.
Ja, nee, weil wir haben auch so eine Datenbank bei uns mit all den Freiwilligen und all den Angestellten.
Achso, das heißt DW Wissen.
Ah, okay.
Und dann das gibt's, auch bei Eltern. Genau, also das ist recht alt und sehr unübersichtlich und ich bezweifle immer, wie viel diese Informationen dann abgerufen werden. Mhm. Aber ab und zu höre ich dann auf so Veranstaltungen, dieses Dokument habe ich jetzt neulich wieder gefunden. Dann habe ich das mal ein kurzer Erfolgsmoment, dass irgendwer doch die Information abruft. Aber das halt irgendwie so, einfach hochladen, das ist jetzt nicht so spannend.
Das ist halt Verwaltung einfach.
Ja. Aber es gehört halt irgendwie auch dazu.
Okay.
Willst du es mal?
Ja, ich auch. Also, was waren die besondersten Erlebnisse, die du bisher gehabt hast in deinem Job? Also an welche wirst du dich noch in 10 Jahren erinnern, wenn du fertig bist?
Also wir hatten eine Reise in die Türkei, weil wir eben dort auch BeraterInnen haben, die von diesem Projekt, von dem ich erzählt habe, die sind eben auch in der Türkei und dort hatten wir ein Treffen und haben dort so ein Fortbildung gemacht für DeutschlehrerInnen, damit die ein bisschen was wissen zu legaler Migration, weil dort im Deutschkurs sitzen dann die ganzen Menschen, die nach Deutschland auswandern wollen. Und damit die auch ein bisschen wissen, okay, wie funktioniert dieser Prozess, wie lange dauert das auch, was kommt auf die Personen zu. Da waren wir ganz im Osten von der Türkei. Ich war auch noch nie vorher in der Türkei. Und das war schon sehr besonders. Ja, auch weil wir so Gäste waren von unserem Team dort, die alles organisiert haben und uns gezeigt haben. Und das war schon sehr besonders.
Was heißt wir? Also deine Abteilung insgesamt? Oder?
Wir waren also von denen, die jetzt bei diesem Projekt involviert sind, also wir waren zu dritt dort, ja.
Ah, oh, wie cool.
Und eine Woche oder ein paar Tage einfach nur?
Eine Woche, ja. Und dann war ich danach, habe ich noch ein Wochenende in Istanbul angehängt, wenn ich sozusagen schon dort bin. habe noch ein paar Tage Urlaub angehängt. Ja, das war sehr besonders.
Und wie fandest du das? Also diesen Austausch, diese Kultur?
Sehr spannend auch gerade, weil wir waren eben in Mardin, das ist ganz im Südosten so 10 Kilometer auch von der syrischen Grenze und ganz nah am Irak. Mhm. Also auch landschaftlich sehr besonders. So ganz trocken, karge Landschaft mit aber Bergen und so.
Es war eine Wüste und bergig halt.
Ja, Wüste nicht im engeren Sinn. Also jetzt nicht, also nicht so Sand oder so, Sandwüste, aber ja, und dort in der Region, das ist auch die kurdische Region, mhm. und dort sind auch sehr viele syrische Geflüchtete, leben dort in der Stadt. Und gleichzeitig ist es irgendwie so ein türkischer Urlaubsort, also es war auch sehr interessant, wie das da so aufeinander klafft, ja.
Ja. Hast du gesehen, also wie die Flüchtlinge dort gelebt haben? Also gibt es auch solche Camps irgendwie, oder?
Nee, also wir haben kein Camp gesehen, aber ja, also die Stadt ist, die Altstadt ist, ja, da ist irgendwie halt so eine Einkaufsstraße und da sind die ganzen Touris und man sieht aber halt schon, dass Armut sehr verbreitet ist. Und wenn man so hört, also viele syrische Geflüchtete dürfen auch nicht arbeiten in der Türkei legal, also arbeiten sie dann illegal und werden deswegen ausgebeutet. Mhm. Also das ist schon eine sehr prekäre Situation dort und überhaupt auch die Spannungen schon kurdisches Gebiet innerhalb der Türkei.
Ja,
ja, also es war auf jeden Fall spannend.
Hat sich schon,
ja,
auf jeden Fall, okay, geladen an.
Aber hast du dich sicher gefühlt dabei, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Okay.
Und
das ist sehr gut.
Ihr habt dann den Deutschlehrern das beigebracht. Also ihr habt nicht direkt...
Genau, ja, den DeutschlehrerInnen. Okay. Ja.
Und die geben das dann, die machen dann auch so Schulungen wie ihr für die...
Nee, also die geben halt ganz normale Deutschkurse. Mhm. Aber in den Deutschkursen, also wer lernt in der Türkei Deutsch? Halt viele Menschen, die irgendwie dann nach Deutschland auch gehen möchten.
Mhm.
Und dann sind halt die DeutschlehrerInnen oft auch so Ansprechpartner, also auch Vertrauenspersonen,
mhm.
Wenn es irgendwie Probleme gibt. Aber ich muss jetzt noch mit der deutschen Behörde reden. Oder wie mache ich das dann? Wie finde ich denn dann eine Wohnung in Deutschland?
Ja.
Für all diese Fragen sind die halt oft so die ersten Ansprechpersonen. Und damit die auch so ein bisschen wissen, wie ist dieser ganze Prozess, auch was sind, also dass sie auch die Beraterinnen kennen und sagen, okay, dann schicke ich die Menschen in die Beratung. Genau.
Ja. Super. Cool.
Und sind die Leute, die dort arbeiten, auch Deutsch? Also die als Deutschlehrer arbeiten?
Genau, also unter den DeutschlehrerInnen ist gemischt. Also manche sind ursprünglich Deutsche, aber einige haben auch sozusagen Deutsch als Fremdsprache irgendwie studiert und haben dann vielleicht in Deutsch mal ein paar Jahre gelebt,
mhm.
Aber ganz unterschiedlich, genau. Bei den BeraterInnen von uns in den verschiedenen Ländern ist auch so, dass einige, die meisten haben eigentlich irgendwann mal in Deutschland gelebt, teilweise auch als Kinder, also als Geflüchtete, also wir sind auch im ganzen Westbalkan, also die Regionen Kosovo, Bosnien, Herzegowina, Albanien, also aus diesen Ländern sind auch Teil unserer BeraterInnen,
okay.
Waren selbst als Kinder in Deutschland und arbeiten jetzt wieder sozusagen.
In ihren...
Genau, deswegen können sie gut Deutsch.
Und wo habt ihr noch Stellen, in welchen Ländern?
Türkei, Russland, Ukraine, dann der ganze Westbalkan, also eben auch Albanien, Nordmazedonien, Serbien,
ja.
Diese ganzen Länder, Äthiopien, Nigeria und hoffentlich bald Marokko.
Und ist dann nochmal so ein Trip geplant?
Ja, Georgien und Armenien habe ich vergessen. Genau, wir fahren jetzt im Juni, gibt es auch eine Reise nach Georgien und Armenien.
Ah, cool. Also, ja gut, Urlaub jetzt nicht, aber du erlebst schon krasse Sachen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Mehr als man denkt, dass man im FSJ erlebt, auf jeden Fall.
Ja.
Genau. Wie geht es danach für dich weiter? Und hat dein BFD dich jetzt beeinflusst in deiner Jobwahl?
Also ich plane jetzt als nächstes weiter zu studieren, also noch einen Master zu machen in Politikwissenschaften. Und ja, ich glaube, auf jeden Fall hat mein FSJ, also BFD offiziell, mich darin beeinflusst. Also ich habe mich vorher schon dafür interessiert, so Bereich Flucht und Migration, aber konnte mir irgendwie nicht so richtig konkret vorstellen. Und ich habe auch ein paar Praktika vorher schon gemacht und hatte immer das Gefühl, okay, nee, diesen Job will ich eigentlich nicht haben. Und jetzt hatte ich so zum ersten Mal das Gefühl, okay, ich sehe so eine Perspektive und es könnte was sein.
Mhm.
Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, tatsächlich Beratung zu machen, um eben direkt mit den betroffenen Menschen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, ich bin eher auch so soziale Person und mag es gerne, mit Menschen zusammenzuarbeiten, nicht nur vom Bildschirm zu sitzen. Ja, und ich habe das Gefühl, ja, ich habe auch sehr viele tolle Menschen getroffen im Rahmen meines BFDs und habe das Gefühl, ich habe auf jeden Fall so eine Perspektive bekommen, wie könnte dann ein Job aussehen. Also ja, auf jeden Fall.
Also sprich, du hast deinen Wunschbereich eigentlich gefunden, finde ich.
Ja, also aktueller Stand schon. Ich würde mich nicht festlegen, dass sich das nicht nochmal ändert, aber ja, aktuell sieht es schon so aus, als würde ich gerne in dem Bereich arbeiten.
Okay, aber du studierst jetzt trotzdem noch weiter nach deinem BFD?
Genau, also ich mache noch einen Master, ja.
Wo?
Hoffentlich in Leipzig, da bewerbe ich mich gerade.
Ah, okay. Nice, viel Glück.
Ja, Dankeschön. Viel Glück.
Also, wir haben ja jetzt einiges gehört über deine Stelle im Bereich Flüchtlingshilfe und Migration. Und dadurch kennst du dich natürlich sehr gut aus mit dem Thema Migration. Und ich glaube, jeder, der zuhört, weiß, wie politisiert und generell just einfach populär das Thema gerade ist.
Und umstritten natürlich
auch. Und darüber würden wir gerne reden. Und jetzt mal so als Einsteiger haben wir ein paar typische Mythen oder einfach so verbreitete Mythen über Migration rausgesucht, die wir gerne mit dir besprechen würden, wo wir gerne deine Meinung als jetzt hier Expertin hören würden. Die erste Mythe ist, Migration ist völlig außer Kontrolle geraten.
Ja, also ich glaube, da gibt es mehrere Dinge zu sagen. Zum einen heißt ja immer, also in der Politik wird immer jetzt über Migration wird gleichgesetzt mit Flucht. Also wenn von Migration die Rede ist, denken alle an die Geflüchteten, die übers Mittelmeer im Boot kommen. Irgendwie, da sind ja auch in der Presse, in den Medien sehr, sehr drastische Bilder präsent. Aber es ist total wichtig zu sagen, dass die allermeisten Menschen, die jedes Jahr nach Deutschland kommen, kommen legal nach Deutschland mit einem Visum oder sehr viele zum Beispiel EU-BürgerInnen, die legal nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten und das überhaupt nichts mit den Flüchtlingsbooten zu tun hat. Also ich glaube, es ist total wichtig, erstmal zu unterscheiden zwischen eben Migration, wo Menschen vorher ein Visum haben und legal einreisen, und Flucht, wo es leider nicht möglich ist, legal. Also es ist nicht möglich, legal als Flüchtling nach Deutschland zu kommen. Weil man hat zwar, Asyl ist zwar ein Menschenrecht und man hat ein Recht darauf, dass das geprüft wird, aber man darf nicht dafür einreisen. Also ich kann nicht im Ausland sagen, ich bin jetzt hier in Syrien in einer Kriegssituation, ich gehe jetzt zur deutschen Botschaft und sage, ich möchte hier meinen Asylantrag stellen. Das kann ich erst machen, wenn ich in Deutschland bin. Mhm. Also es bleibt Geflüchteten gar nichts anderes übrig, als eben, so wie es immer heißt, illegal nach Deutschland zu kommen. Das aber hat nichts damit zu tun, dass sie irgendwie einfach keine Lust haben, Visumsantrag zu stellen, sondern dass man eben Asyl erst beantragen kann, wenn man schon im Land ist. Also das ist, glaube ich, schon mal das erste Wichtige, dass man unterscheidet zwischen Migration und Flucht.
Ja.
Und der allergrößte Teil, der nach Deutschland kommt, ist eben Migration. Oft sind auch Menschen, die irgendwie in Deutschland studieren wollen zum Beispiel. Also es ist wirklich eine ganz große Bandbreite. Und zum anderen ist es so, es heißt immer so aktuell, jetzt plötzlich haben wir so große Zahlen, es kommen so viele Menschen zu uns. Also Migration ist nichts Neues in der Weltgeschichte. Also es gab immer Migrationsströme, die Menschen sind immer weiter gewandert, ob aus klimatischen Gründen oder politischen Gründen. Also das ist ganz normal, das gab es schon immer. Und dass das so dramatisiert wird, ja, halte ich für extrem problematisch.
Ja.
Ich denke, viele haben einfach noch die Bilder von 2014, 2015 vor den Augen, als damals in Syrien Krieg ausgebrochen ist und dann wirklich viele Menschen quasi rüber nach Europa gekommen sind.
Ja, aber auch aber da ist, glaube ich, also zum Beispiel im letzten Jahr Deutschland 1 Million UkrainerInnen aufgenommen. Und es ist eine totale Erfolgsgeschichte. Also es gab eine sehr, sehr große Solidarität in der Bevölkerung. Viele Leute haben in ihren eigenen Wohnungen Menschen aufgenommen. Und ich glaube, man kann schon sagen, das ist eine ziemliche Erfolgsgeschichte eigentlich. Und das wird auch viel zu wenig gesehen. Also das zeigt, wie viel Kapazität es auch gibt in Europa. Und also viele dieser schlimmen Bilder, die man sieht, auch völlig überfüllte Inseln, also Lampedusa oder so, die sind auch sehr bewusst so geschaffen, weil es politisch geschickt ist, wenn es so schlimme Bilder gibt, als eine völlig überfüllte Insel. Man könnte auch einfach die Menschen, die dort ankommen, schnell aufs Festland bringen und in Europa umverteilen, aber da ist der Wille gar nicht da, weil man möchte diese Menschen nicht haben, und dann ist es besser, es gibt schlimme Bilder von einer völlig überfüllten Insel, als wenn man wirklich pragmatisch damit umgeht und sagt, okay, wie können wir jetzt mit dieser Situation am besten umgehen?
Ja,
ja. Es hört sich eher an wie so ein Fehler im System, auch das, was du angesprochen hast, mit dem Asyl beantragen, das macht ja absolut keinen Sinn so.
Ja, und das Problem ist ja, wenn die Menschen also wenn jetzt in Syrien Krieg ausgebrochen ist, da steht ja kein Regierungsgebäude mehr, also da steht ja jetzt aktuell nicht mehr so viel wie früher.
Ja, gut.
Und ich meine, die Verwaltung oder so, die funktioniert ja nicht mehr richtig in Syrien.
Ja, aber selbst, dass man nicht zur deutschen Botschaft gehen kann und Asyl beantragen kann im Land, sondern dass man halt illegal hinreisen muss, das macht einfach keinen Sinn so.
Ja, aber es ist schwierig. Also ich meine, es sind ja so viele Menschenmassen, die da ankommen. Also musst du überlegen, naja, also wenn jetzt Millionen Menschen auf der Flucht sind, weil also die werden ja aus ihrem Heimatland vertrieben werden. Die können ja nicht alle bei der deutschen Botschaft vorbeigehen und sich einen Zettel abholen, damit sie legal einreisen können. Das ist ja nicht möglich einfach.
Ja, ich sag nur, also dass die drastischen Bilder, die man sieht, sind schon auch, also die sind nicht naturgegeben. Man könnte das Ganze auch anders lösen. Ja. Und zum Teil ist es halt auch gewollt. Also genauso wie überfüllte Turnhallen oder so, wo Geflüchtete untergebracht werden, dass es zum Teil ist, werden auch ganz bewusst die Menschen weiter in der Turnhalle untergebracht und nicht in anderem Wohnraum, der zur Verfügung stände, weil man zeigen möchte, hey, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Unterstützung, die Situation ist schlimm. Und da ist das Bild einer Turnhalle halt schlechter, als wenn du die Menschen in Wohnungen umverteilst. Also da ist schon auch sehr nicht immer der politische Wille da, das bestmöglich zu lösen.
Könnte es nicht auch sein, dass halt für manche Leute der Wohnraum besser verwendet wird, also dass quasi präferiert wird, die Flüchtlinge mögen wir mehr als die anderen, deswegen kommen die in die Turnhalle und die kriegen richtige Wohnungen? Also könntest du dir vorstellen, dass es sowas gibt?
Aber wer ist jetzt die anderen?
Naja, also das Bild, was ich konkret vor den Augen habe, ist damals, als die Ukrainer auch nach Deutschland gekommen sind, da war ja in Nachrichten noch teilweise, dass die Ukrainer besser aufgenommen und behandelt werden als die Flüchtlinge damals aus Syrien zum Beispiel.
Auf jeden Fall, ja.
Stimmt es so? Also stimmt es, ja, dass es also wirklich eine Bevorzugung gibt quasi, je nachdem, woher die Flüchtlinge kommen?
Also grundsätzlich, abgesehen von der Ukraine nicht, aber bei der Ukraine war das definitiv der Fall. Also zum einen, die stellen alle überhaupt gar keinen Asylantrag, sondern bekommen einfach sofort, haben sie einen Aufenthaltstitel bekommen und bekommen auch andere Sozialleistungen. Also sie bekommen sofort die ganzen Sozialleistungen, die Deutsche auch bekommen, während Geflüchtete das sogenannte Asylbewerberleistungsgesetz, also die bekommen niedrigere Sozialleistungen, also zum Beispiel nur die essentiellste Gesundheitsversorgung, also nur in Notfallsituationen. Und also da werden rechtlich, sind UkrainerInnen sehr viel besser gestellt. Und ich glaube auch gerade von der Solidarität der Bevölkerung, also 2015 waren es nicht sehr viele Menschen, die einzeln oder auch jetzt noch, wer nimmt Menschen, Geflüchtete jetzt in seinem privaten Wohnraum auf, da war die Solidarität mit der Ukraine auf jeden Fall sehr viel größer. Ja, ich glaube, das sind leider einfach die Gründe, dass die Menschen sich mehr das Gefühl hatten, das könnten wir sein. Ukraine ist Teil von Europa, die sind weiß, die sind christlich, da spielen, glaube ich, leider rassistische Einstellungen eine große Rolle.
Ja, und das ist
ziemlich hart.
Das ist einfach traurig, weil ich meine, es klappt ja eigentlich ganz gut. 1 Million Leute, wenn man sich überlegt, 1/80 hört sich vielleicht nicht viel an, aber es ist eine riesige Masse und es hat gut geklappt. Ich glaube, das wäre auch mit dieser Flüchtlingswelle, wie man da immer so gesagt hat, wäre das auch geklappt, wenn einfach so dieser Wille da gewesen wäre.
Ja. Einfach die Akzeptanz, auch von der Bevölkerung natürlich.
Und auch wenn ich jetzt so an das Grundgesetz denke, dass jeder Mensch gleich behandelt werden soll, das ist doch offensichtlich, dass das da nicht passiert.
Ja.
Nur, ich meine, selbst wenn man jetzt sagt Europa, aber die Ukraine ist ja nicht mal offiziell Teil der EU, also es sind keine EU-Bürger. Deswegen ist es einfach nur traurig, finde ich.
Ja.
Ja, volle Kanne. Und ich finde, es ist auch wichtig, da müssen wir uns jetzt nicht mit anderen vergleichen, sondern einfach nur auf uns selber schauen. Ist auch wichtig zu erwähnen.
Ja.
Okay, willst du die zweite Mythe nennen?
Ja, Mythe, ne? Nicht Mythe. alle Migranten sind kriminell. Also, das wird oft gesagt. Also, vor kurzem wurde ja die Kriminalstatistik veröffentlicht von letztem Jahr. Und die wurde natürlich sofort zerrissen von den Medien und auch von verschiedenen Social-Media-Kanälen. Stimmt das? Oder was sagst du dazu?
Ja, also ich glaube, es ist schon klar, also der Satz allein, alle sind kriminell, dass das nicht stimmt, ist auf jeden Fall klar. Was du ansprichst mit der Kriminalstatistik, also es fällt auf, dass gerade im letzten Jahr ist auch die Zahl der Tatverdächtigen, die nicht einen deutschen Pass haben, extrem gestiegen und das wird jetzt überall verwendet als, ach, wir haben es doch immer schon gesagt, alle Ausländer sind kriminell und wird so verwendet, wie man das einem in die eigene Ideologie passt. Aber ich glaube, da sind mehrere Dinge total wichtig zu sagen. Also in dieser Statistik geht es um die Tatverdächtigen, also diejenigen, die angezeigt wurden. Und es ist so, dass Straftaten, die von Nichtdeutschen begangen werden, also besonders wenn sie halt sozusagen nicht deutsch aussehen, doppelt so oft angezeigt werden mindestens, weil also viele Straftaten zeigt man auch erstmal nicht an, denkt so, ach okay, ist mir jetzt irgendwie auch viel zu viel Arbeit oder so. Und aufgrund von rassistischen Einstellungen und oder auch Kommunikationsproblemen, dass man vielleicht sich nicht sozusagen verständigen kann, okay, was ist hier gerade wirklich passiert, werden schon mal Ausländer sehr viel wahrscheinlicher angezeigt für die gleichen Straftaten, die sie begehen wie andere. Und es gibt keine Zahl dazu, wie viele Menschen ohne deutschen Pass sich tatsächlich gerade in Deutschland aufhalten, weil dazu gehören auch die Touris, die gerade da sind und aber vielleicht auch eine Straftat begehen. Also es ist überhaupt nicht klar, ob der Anteil überhaupt höher ist als der Anteil von Straftaten in der deutschen Bevölkerung.
Du meinst, dass man weiß nicht, ob die Leute ohne deutschen Pass jetzt überhaupt Flüchtlinge sind oder nur Touristen oder Leute, die, keine Ahnung,
Arbeitsvisum?
Nee, okay. Ja, halt irgend sowas in die Richtung. Meinst du das?
Also zum Teil weiß man vielleicht schon, was die für einen Aufenthaltstitel haben. Also ob die zum Beispiel jetzt gerade, wenn auch die dann die Wohnadresse bekannt ist, beim Tatverdächtigen und das schon. Aber es gibt keine Zahl darüber, wie viele Menschen mit nicht deutschem Pass sich gerade in Deutschland aufhalten. Also wenn man sagt, es gibt viel mehr Straftaten von Menschen mit nicht deutschem Pass, ist überhaupt nicht klar, ob das proportional ist, also der gleiche Anteil ist wie Prozent. Also wenn wir sagen, 30% der Straftaten sind von Menschen ohne deutschen Pass, aber es leben 40% der Menschen, die gerade in Deutschland sind, haben keinen deutschen Pass, also die Zahlen stimmen nicht, aber dann wäre das ja eigentlich sogar ein niedrigerer Prozentsatz und diese Zahl gibt es gar nicht. Und außerdem ist auch bekannt, also Straftaten haben sehr viel zu tun mit der sozialen und ökonomischen Situation, also Menschen, die wenig Geld haben und in prekären Situationen leben, sind sehr viel wahrscheinlicher, dass sie Straftaten begehen. Und da ist es natürlich so, dass gerade Geflüchtete zum Beispiel, wenn sie ankommen, sehr wenig Geld zur Verfügung haben, nicht arbeiten dürfen oft. Das ist natürlich auch eine extrem schwierige Situation. Also da ist auch die Frage, möchte man diese Straftaten wirklich verhindern und deswegen die Menschen vielleicht besser integrieren und besser unterstützen? Also ich glaube, genau, es ist einfach, diese Kriminalstatistik wird von allen so gelesen, wie sie es gerne hätten, von allen Seiten, und ist nicht sehr aussagekräftig. Und das, was ja eigentlich das Ziel sein sollte, dass wir weniger Straftaten haben, da ist auf jeden Fall bekannt, das hängt mit dem Sozialsystem zusammen und da passiert auf jeden Fall noch aktuell nicht genug.
Sprich, diese Mythe ist auch nicht korrekt. Ich fand den ersten Punkt sehr toll, den du gesagt hast, eigentlich, dass die halt öfter angezeigt werden als halt Leute mit deutschem Pass.
Okay, die nächste Mythe ist, Flüchtlinge nehmen den Wohnraum weg. Was sagst du dazu, Carlotta?
Ja, also ich glaube, das ist auch wieder ein Fall von einem Problem, was gerne jetzt abgewälzt wird auf den Sündenbock Flüchtlinge. Das ist total einfach, anstatt zu sehen, was ist wirklich die Situation. Also zum Beispiel in Bezug auf soziale Wohnungen gibt es heute nur noch halb so viele Sozialwohnungen wie noch 2007. Und also die absolute Zahl ist extrem zurückgegangen und dann ist auch nicht erstaunlich, dass es jetzt irgendwie zu wenig Sozialwohnungen gibt, aber das hat überhaupt nichts mit der Anzahl von Geflüchteten, die hierher kommen, zu tun, sondern das ist eine generelle Sparpolitik der letzten 20 Jahre, dass viele Dinge nicht in Angriff genommen wurden, genau das gleiche mit Kita-Plätzen, Mangel an Lehrkräften in Schulen. Ja. Natürlich ist es so, dass wenn jetzt mehr Menschen kommen, das in gewisser Weise eine zusätzliche Belastung ist, aber das ist einfach ein Fall von, man spielt die Ärmsten gegen die noch Ärmeren aus. Weil das eigentliche Problem ist einfach, dass nicht genug Wohnraum da ist. Das hat aber nichts mit den vergleichsmäßig doch sehr wenig niedrigen Zahlen an Geflüchteten zu tun, sondern ist ein generelles Problem. Und jetzt hat man den Sündenbock gefunden, dass man nicht sich an die eigene Nase fassen muss und sagen, okay, wir haben es verbockt in den letzten Jahren. Und das haben Herrscher immer schon gemacht, dass man das Ziel war, die Gesellschaft zu spalten, also den Menschen, denen es schlecht geht, gegeneinander auszuspielen, damit niemand auf die Idee kommt, die wirklich in der Macht sind, zu kritisieren. Und das passiert jetzt auch. Also es werden diejenigen, die irgendwie arbeitslos sind oder Bürgergeld empfangen, werden aufgehetzt auch gegen Geflüchtete, anstatt dass sozusagen mal der Finger gezeigt wird auf das, was vielleicht wirklich schiefläuft. Also gerade als jetzt wir zu wenig Geld im Haushalt hatten und es hieß irgendwie, wir müssen jetzt irgendwo kürzen, dass wir ernsthaft darüber sprechen, das Bürgergeld zu kürzen, also das, was lebensnotwendig ist und das Minimum ist, anstatt darüber zu sprechen, dass wir vielleicht die Steuern erhöhen für die Superreichen, die mehrere Millionen im Jahr verdienen, ist irgendwie absurd. Aber das ist auch einfach politische Strategie und da werden Geflüchtete zum Sündenbock gemacht. Aber das Problem hat nichts mit den Geflüchteten zu tun.
Ja.
Und ich meine, es ist ja kein neues Phänomen, also ich habe das auch damals in der Schule schon gehabt. Das ist ja negative Integration, heißt es, dass man quasi eine Gruppe definiert als Feindbild quasi, dass man halt alle anderen halt versucht dagegen aufzubringen, um halt einen Zusammenhalt auch zu erzeugen zwischen den anderen natürlich. Ja. Und ich meine, genau sowas ist halt, weil so jemand wie die Bürgergeldempfänger oder die Flüchtlinge, die haben halt auch keine Lobby oder irgendwie, womit die sich dagegen wehren können oder so. Und deswegen bieten die sich halt auch sehr gut an. Weil man halt auch einfach sagen kann, ja, die sind eh alles taugenichts und die machen nichts bei beiden Gruppen jetzt. Obwohl es halt nicht stimmt, natürlich.
It's a blame game.
Ja.
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall auch einfach traurig, was soll man sagen. Ich hoffe einfach, dass wir als junge Generation, die wählen und auch sich politisch so engagieren können, genau gegen sowas was machen. Weil irgendwie, wenn ich jetzt, das ist auch eigentlich random, wenn ich jetzt so an meine Freunde denke und an meinen Freundeskreis, ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn die jetzt irgendwie Politiker wären, dass die sich so verhalten würden wie die Leute, die solche Entscheidungen treffen, weil es ja einfach nur asozial so.
Ja. Mein Vater sagte immer, es gibt immer irgendwelche Idioten auf der Welt und die werden nie aussterben. Also ich denke, das ist halt dein Freundeskreis. Das ist leider
schade, ja.
Das ist halt deine Bubble, in die du kennst, so. Aber es gibt halt immer Leute drumherum, die sich halt anders verhalten.
Ja, naja, aber das Problem ist schon, dass wer sitzt in den Entscheidungspositionen, das sind schon meist sehr privilegierte Menschen. Inzwischen ist, glaube ich, auch das PolitikerInnen-Sein so voll zum, das ist einfach ein Job, das ist nicht mehr, früher haben das ja auch viele Leute nebenher gemacht und es war wirklich, okay, der Bauer von nebenan ist gleichzeitig irgendwie auch noch Abgeordneter, das war auch gar kein Fulltime-Job, sondern das konnte er irgendwie nebenher machen und heutzutage, das ist einfach eine Karriere. Ich meine, ich kriege das mit, ich habe Politikwissenschaften studiert, da gibt es natürlich die Leute, die zielsicher jetzt die Politikkarriere anstreben und noch nie in ihrem Leben dann, sag ich mal, einen normalen Job gemacht haben. Ja. Also ich glaube, das ist schon das Problem, dass eben die Menschen, die es oft betrifft und gerade die Schwächsten in unserer Gesellschaft oft nicht so die laute Stimme haben.
Eine weitere Mythe ist, Flüchtlinge kommen nur wegen der Sozialleistungen her nach Deutschland.
Ja, also ich glaube, wie ziemlich schnell klar wird, dass das nicht stimmt, ist, wenn man sich selber mal überlegt, wie gerne geht man irgendwie weg von seiner Heimat, von seiner Familie, von seinen Freunden, von dem Bekannten, was man hat. Also wir sind alle in vielerlei Hinsicht sehr, sehr gebunden an den Ort, den wir kennen und man bleibt sehr gerne dort und dass ich jetzt sage, ach, irgendwo kriege ich vielleicht ein bisschen mehr Geld. Ich meine, zum Beispiel in Kanada kriegt man auch einen Teil Geld dafür, dass, also Kanada hat ja viel Erdöl und die zahlen das an die BürgerInnen aus. Also da kann man pro Jahr, ich weiß nicht, wie viel Geld bekommen dafür, einfach, dass man dann in Kanada lebt. Ich meine, das ist ja für mich kein Grund, nach Kanada zu gehen, weil es gibt so viel mehr Dinge, die mich hier halten, wo ich bin. Und genauso ist für Geflüchtete.
Hallo, kleine Korrektur vom Schnitt. Carlotta meinte nicht Kanada, sondern Norwegen. Nur um das klarzustellen. Viel Spaß auch mit der Folge. Ciao.
Dass die Menschen ihre Heimat verlassen, wegen Sozialleistungen am anderen Ende der Welt, ist einfach, wenn man sich auch einfach seine eigene Psyche anschaut, völlig unplausibel. Sondern das sind einfach, die meisten Menschen fliehen vor Krieg, vor Gewalt, vor Klimakatastrophen.
Hungerflöten.
Wenn ich jetzt ein Stück weit die Gegenposition einnehme, aber ja, das ist noch, also die können auch einfach nur Müßiggänger sein und einfach sagen, ich will einfach ein leichtes Leben haben und einfach mir Geld auf den Tisch, dass mir einfach Geld auf den Tisch gelegt wird und ich einfach ja, zu Hause auf der Couch hocken kann und Fernsehen schauen kann. Also
ja, also erstens macht es die meisten Menschen nicht glücklich, einfach nur faul auf der Couch zu liegen. Und außerdem, also ich glaube, niemand nimmt die Fluchtroute nach Europa freiwillig auf sich, wenn er einfach nur chillen will. Also dafür ist es einfach zu gefährlich. Und die Menschen verlassen ihre Heimat meist aus sehr existenziellen Gründen. Und die Sozialleistungen, also ich meine, es gibt auch sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen dazu, spielen da einfach keine Rolle für den Grund, warum man seine Heimat verlässt. Und selbst für die sogenannte Sekundärmigration, also wenn ich sage, ich habe jetzt schon mal mein Heimatland verlassen, also zum Beispiel Syrien, warum entscheide ich mich, dass ich in die Türkei gehe oder vielleicht lieber nach Italien oder Frankreich oder Deutschland. Also für diese Entscheidung, wenn ich jetzt schon mal weg bin, in welches Land gehe ich da? Selbst da spielen die Sozialleistungen nur eine sehr geringe Rolle und es geht vielmehr darum, was habe ich gehört, wo habe ich vielleicht Bekannte oder Verwandte, wo habe ich vielleicht die besten Chancen im Arbeitsmarkt. Also selbst für die Entscheidung innerhalb Europas, wo gehe ich da hin, was jetzt immer das Argument ist, warum man sagt, wir sollten die Sozialleistung kürzen, sodass es schlechter ist als in unseren Nachbarländern, damit die Leute nach Frankreich gehen statt nach Deutschland. Also selbst da spielen die Sozialleistungen nur eine sehr kleine Rolle und es geht vielmehr um eben soziale Kontakte und Arbeitsmarktchancen.
Es kam mir auch irgendwie so makaber, ich weiß nicht, ob makaber das richtige Wort ist, vor, weil ich meine, als Asylsuchender darf man ja nicht mal arbeiten. So. Das heißt, man bekommt ja Sozialleistungen, weil man nicht arbeiten darf.
Genau, also in den ersten Monaten darf man nicht arbeiten, dann schon, aber ja.
Deswegen ist es irgendwie so, hä? Und ich glaube auch, wenn man sich irgendwie Interviews oder so mit Flüchtlingen anschaut, die meisten wollen ja wirklich arbeiten.
Hm. Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Dann der nächste Mythos, Brain Drain von den Herkunftsländern.
Also quasi, dass all die Fachkräfte aus den anderen Ländern quasi nach Deutschland kommen und dass quasi in diesen Ländern halt niemand mehr übrig bleibt, quasi um auch dieses Land selbst voranzubringen.
Genau, also ich glaube, da ist jetzt wichtig, dass wir den Sprung schaffen, dass wir jetzt nicht mehr dann über das Thema Asyl und Flucht reden, sondern eben um, sag ich mal, geplante Migration.
Ja.
Und da hat ja Deutschland schon diese Strategie, große Fachkräftestrategie, wir brauchen mehr Fachkräfte, wir wissen es alles, überall fehlen die Leute. Und da ist es natürlich so, dass die hochqualifizierten Menschen auch angeworben werden. Und also das ist definitiv, für manche Länder ist das ein Problem, dass eben gerade die qualifizierten Menschen gehen, auch gerade in Bevölkerungen, die vielleicht gar nicht so jung sind. Also zum Beispiel im Westbalkan, also diese Region eben Serbien, Albanien, Kosovo, Nordmazedonien, dort gibt es zum Beispiel, also ist das glaube ich auf jeden Fall ein Thema, dass die hochqualifizierten Menschen das Land verlassen, weil sie einfach nicht so die Zukunftschancen sehen in ihrem Land. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für die lokale Wirtschaft auch vor Ort, wenn alle qualifizierten Menschen gehen. Auch zum Beispiel sehr viele ÄrztInnen aus der Türkei verlassen gerade aus auch politischen Gründen die Türkei. Aber natürlich braucht es auch in der Türkei gute ÄrztInnen.
Ja.
Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema. Und also zum Beispiel auch das Projekt, von dem ich vorhin erzählt habe, da werden zwar Menschen beraten, wie sie nach Deutschland kommen können, aber es ist keine Werbung für Deutschland. Also das ist total ergebnisoffen und es geht darum, eher die Menschen darauf vorzubereiten und nicht zu sagen, hey, kommt nach Deutschland, in Deutschland ist alles super, weil es eben total problematisch ist zu sagen, wir werben die Fachkräfte aus anderen Ländern, die auch total viel investiert haben in die Bildung, Ausbildung dieser Menschen, die kommen jetzt alle nach Deutschland. Aber trotzdem gibt es auch Länder, wo zum Beispiel die Bevölkerung super jung ist, also wo der allergrößte Teil unter 25 ist zum Beispiel und wo es sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit gibt. Und in diesen Ländern sind die Regierungen zum Teil auch dankbar, wenn die Menschen ins Ausland gehen können und dort einen Job haben. Denn gerade die meisten schicken ja dann ihre Familie Geld zurück. Und dieses Geld ist zum Beispiel viel, viel höher als alle Entwicklungshilfen, die geleistet werden für die Länder. Also die Länder profitieren auch davon, wenn dann im Ausland, weil sie besser verdienen, sie Geld zurückschicken. Also das kann auch sehr wichtig sein für die eigene Wirtschaft. Und das Ideal ist auch die sogenannte zirkuläre Migration, also dass die Menschen vielleicht mal nach Deutschland kommen, da ein paar Jahre arbeiten, auch wichtige Skills lernen und dann aber irgendwann vielleicht auch wieder zurückgehen, weil sie sagen, okay, irgendwie meine Heimat ist mir doch irgendwie wichtig und dann diese Qualifikationen, die sie auch dann noch hier gelernt haben, auch zu Hause in ihren Heimatländern für Fortschritt nutzen können. Also genau, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Problem, es ist ein bisschen länderspezifisch, wie groß das Thema ist, aber es ist auf jeden Fall problematisch, wenn Deutschland aktiv Leute abwirbt, die vielleicht in ihren Heimatländern auch gebraucht werden.
Ja.
Was ich mich frage, welches Interesse haben die nochmal zurückzugehen? Weil ich meine, haben die gleichen Chancen in ihren Heimatländern wie hier bei uns auch?
Naja, also ich glaube, da geht man so aus von diesem, der wirtschaftliche Mensch interessiert sich nur dafür, wo kann ich am meisten Geld verdienen. Also geht ja dann oft darum, dann ist vielleicht, werden die Eltern alt und man möchte sich um seine Eltern kümmern. Das ist ein Grund, zurückzugehen. Also es gibt ganz viele Gründe, warum man auch sagt, vielleicht fühle ich mich wohler kulturell in meinem Heimatland oder so. Also es geht ja nicht immer nur, die Menschen streben nicht nur danach, ich gehe dorthin, wo ich am meisten Geld verdienen kann. Dann würde ich auch nicht hier gerade in meinem FSJ sitzen. Sondern, genau, also ich glaube, da gibt es ja viele Beweggründe auch dafür, warum die Menschen dann zurückgehen.
Ja, oder die wollen halt ein Business oder halt irgendeine Firma in ihrem Heimatland aufbauen und irgendwie dann dadurch die Wirtschaft boosten.
Selbstständig werden, ja.
Und was ich auch noch krass finde, was du gesagt hast, diese Rückzahlung, das haben wir auch mal in der Schule gemacht und es ist halt wirklich, ich meine, es werden ja Milliarden an Entwicklungshilfe zum Beispiel von Deutschland an verschiedene Länder geschickt, aber diese Rückzahlungen sind insgesamt trotzdem noch mehr.
Viel, viel höher.
Viel, ja. viel höher. Das ist echt einfach crazy, wenn man drüber nachdenkt.
Mhm. Ja.
Ja. Dann gehen wir jetzt über zu ein paar Kommentaren, die Janis rausgesucht hat.
Ein Kommentar, um genau zu sein.
Okay, ein Kommentar, um genau zu sein.
Genau. Also unter einem Beitrag über das Thema Migration, beziehungsweise auch Brain Drain natürlich teilweise, oder halt vor allem Flucht und Migration. Wenn man, also ich zitiere jetzt, wenn man Millionen Personen aus der dritten Welt hierher holt, dann hilft man der dritten Welt nicht, sondern macht aus Deutschland auch ein dritte Weltland. Wichtig ist noch, es wurde kein Punkt und kein Komma gesetzt bei dem Kommentar. Aber ja, Carlotta, was sagst du dazu?
Ja, also die Frage ist ja erstmal, was ist überhaupt die Definition des dritten Weltlandes? Also ja. Wenn man da jetzt mal nach der Definition geht, sag ich mal, da geht es ganz viel darum, wie ist die Infrastruktur des Landes, also wie gut ausgebaut sind Straßen, das Bildungssystem, all diese Sachen und wie funktioniert die Wirtschaft, also was ist das Haupteinkommen der Wirtschaft, also in Dritte Weltländern ist der Schwerpunkt vor allem auf Landwirtschaft, also die meisten Menschen leben von der Landwirtschaft und da muss man einfach sagen, und es ist sozusagen wenig industrialisiert, also es gibt wenig Industrie und da muss man einfach sagen, Deutschland hat diesen Schritt schon gemacht und da werden die neuen Menschen, die kommen, braucht es unbedingt. Also Deutschland braucht jährlich ungefähr 400.000 Personen, die nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten, weil sonst unser Rentensystem, unser Sozialversicherungssystem, alles zusammenbricht, wenn wir nicht genug Fachkräfte haben. Ich meine, man sieht es bei jedem Restaurant oder Café oder Schule, Kita, überall steht, wir suchen Leute. Mhm. Also Deutschland braucht unbedingt die Menschen, damit die aktuelle Wirtschaft funktioniert. Und ich sehe nicht, wie Deutschland zu einem Landwirtschaftsland wieder wird. Zumal auch, also dritte Weltland, ich finde auch ein bisschen problematisch, es wird ja so ein bisschen überheblich, wir sind nicht dritte Welt. Also diese implizite Wertung, die da mitschwingt, also höchst problematisch. Aber ich glaube, ja.
Ja, ich glaube auch, die Person, die den Kommentar geschrieben hat, vertritt bestimmt interessante Meinungen, sagen wir mal so.
Ja. Ja, es ist halt, die Personen, die in dem Land leben, definieren ja nicht das Land an sich eigentlich. Also, oder die wirtschaftliche Situation in dem Land.
Ja, es ist einfach komplett Quatsch. Also,
ja. Ich glaube, eigentlich muss man mehr auch nicht dazu sagen.
Das ist Quatsch und ist halt aber irgendwie schade, dass so viel auf Social Media so viele Kommentare, das war jetzt ja jetzt nur ein Beispiel, aber egal unter welchen zum Beispiel Tagesschau-Post man geht, findet man solche Kommentare, wenn der irgendwas mit Politik zu tun hat.
Das ist immer sehr kontrovers.
Und da denke ich vielleicht, vielleicht sind wir doch noch drittes Weltland, wenn die Bildung da wohl so nachgelassen hat bei den Leuten.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Ja, aber ich glaube, es zeigt auf jeden Fall, dass es super wichtig ist,
aufzuklären.
Sich zu informieren und vielleicht seriösen Quellen, Informationsquellen zu verwenden und nicht nur, was man so auf TikTok sieht. Genau, aber ich meine, der erste wichtige Schritt ist auf jeden Fall, sich überhaupt mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Also, falls ihr durchgehalten habt bis hierhin in diesem Podcast und immer noch dabei seid, finde ich es voll cool, wenn ihr alle wählen geht. Am 9. Juni ist Europawahl. Wahrscheinlich für viele die erste Wahl, wo man endlich mal wählen darf. Es ist unsere Zukunft, es ist unser Europa.
Ja.
Es ist total wichtig, seine Stimme abzugeben.
Ja. Vor allem bei der EU wird auch sehr viel entschieden über allgemein ganz Europa, wie wir Flüchtlinge reinlassen, wie die Verfahren dort gestaltet werden und welche Verpflichtungen es auch gibt bezüglich Migration.
Das ist sehr wichtig.
Vielen Dank, dass ihr jetzt alle bis zum Ende hoffentlich durchgehalten habt.
Ja.
Wenn ihr noch Fragen an Carlotta habt, könnt ihr uns gerne an unsere E-Mail-Adresse schreiben. Oder wenn ihr irgendwelche Quellen vielleicht noch braucht von Carlotta, die kann sie bestimmt euch noch geben. Und wir freuen uns, dass ihr alle zugehört habt. Und wie gesagt, in der nächsten Folge reden wir über das FSJ und seine lange Geschichte. Wir haben dazu eine interessante Persönlichkeit eingeladen. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge.
Ciao.
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 Dankeschön fürs Zuhören. Das war Rangelabert und Süßholz verhaspelt von Janis und Safiano.
Outtakes.
Sorry, das von Wolfsberg gehabt, das ist nicht so lustig.
Vielleicht ein bisschen langsamer reden, weißt du?
Ja. Du willst die Informationen, weißt du, du hast so eine Minigun und willst die so voll auf die Zuhörer ab.
Langsam reden ist nicht so meine Stärke.
Ist halt ab. So. Bist du das denn? Leg es einfach ab, okay? Also wenn du an Leute rumkruschst, dann riech den Hals nicht mehr. So. Könnte man sagen, du bist eine Sekretärin von ihm, so ein Stück weit?
Ja, aber nicht, also nicht so im negativen Sinn, dass ich Mädchen für alles bin, die dann immer Kaffee kocht und kopieren geht.
Wie sagt der Mythen, irgendwie so,
Mythen, woher kommt Mythen?
Ich weiß auch nicht. Mythen.